Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Sie treiben ihr Unwesen nicht nur in Filmen, sondern natürlich auch in der Literatur. Die Serienkiller. Blutrünstiger Psychothrill und in Genre verpackte Gesellschaftskritik. Serienkiller sind aus der Kriminalliteratur nicht wegzudenken. Seit zu Beginn des 20. Jahrhunderts fiktionalisierte Versionen von Jack the Ripper in der Literatur auftauchten, verkörpert der Serienkiller die Faszination für das abgrundtief Böse. Die Figur hat mehrere Entwicklungen durchlaufen und erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance.
Meine Persönlichkeit ist rudimentär und ungeformt. Meine Herzlosigkeit geht tief und ist gefestigt.
Die Zeit, wo in Thrillern immer auf ungewöhnlichere und originellere und noch nie dagewesene Art gemordet werden musste, ist vorbei.
Fiction does a bad job with serial killers of making them incredibly interesting and glamorous.
Fiktionale Erzählungen stellen Serienmörder in einem falschen Licht dar, indem sie sie unglaublich interessant und faszinierend machen.
Alles, was mich gemein macht mit den Unkontrollierten und Wahnsinnigen, den Grausamen und Bösen, all die Blutbäder, die ich verursacht habe, und meine völlige Gleichgültigkeit darüber, habe ich jetzt selbst übertroffen.
Also man erzählt in Serie und man mordet in Serie. Das kann man wunderbar miteinander kombinieren.
Und trotzdem klammere ich mich an eine einzige platte Wahrheit. Niemand ist sicher. Nichts ist gesühnt.
I just think if you don't foreground the victims,
wenn wir die Opfer nicht in den Vordergrund rücken, riskieren wir, dass wir wieder zu den Zeiten von Hannibal Lecter zurückkehren.
Hannibal Lecter days and things like that.
Genau das hat mich daran so fasziniert, dass er einfach so ein Vorzeigemensch war und gleichzeitig hat er einfach Menschen ganz grausam und bestialisch getötet und keiner hat's gemerkt.
Ist das Böse etwas, was man ist? Oder ist es das, was man tut?
Bret Easton Ellis, American Psycho.
Weniger blutiges Spektakel, mehr Gesellschaftskritik. Die Rückkehr des Serienkillers von Sonja Hartl.
Der Serienmörder, ein meist männlicher Täter, der in zeitlichen Abständen mehr als zwei Morde begeht. Er artikuliert weder Motivation noch Ziel seiner Gewalt, womit sich sein Töten auf eine rein serielle Wiederholung reduziert.
Michaela Wünsch, Figuren der Gewalt.
Im Grunde genommen ist dieses Motiv des Serienmordes sehr verwurzelt in der Kriminalliteraturgeschichte,
sagt der Literaturwissenschaftler Wolfgang Briller.
Und das zieht sich wie ein roter Faden durch mit Höhen und Tiefen.
Serientäter gab es schon bei E.T.A. Hoffmann oder Edgar Allan Poe. Doch es war ein realer Serienmörder, der der Figur zu Popularität verholfen hat.
Wir haben es uns mit der Idee von Jack the Ripper, dem unergründlichen, unbesiegbaren Mörder, so bequem gemacht, dass uns gar nicht auffällt, wie er weiterhin unter uns weilt.
Konstatiert die britische Historikerin Hallie Reubenhold in ihrem bahnbrechenden Buch The Five über die fünf Frauen, die Jack the Ripper ermordet hat. Bis heute regen seine Taten und vor allem seine ungeklärte Identität die Fantasie an. Die Verbindung aus Realität und Fiktion ist charakteristisch für Serienkiller-Erzählungen. Viele fiktive Serienkiller haben reale Vorbilder. Der durch Alfred Hitchcocks Psycho berühmte Norman Bates ist beispielsweise unter anderem von dem Frauenmörder und Leichenschänder Ed Gein beeinflusst. In den 1970er Jahren brach in den USA eine Serienkiller-Panik aus. Sie sorgte zum einen für die Finanzierung des Profiling-Projekts des FBI. Zum anderen befeuerte sie die Imaginationen in Literatur und Film. Der fiktionale Serienkiller-Boom begann. Ein Schlüsseljahr, 1991. Der Serienmörder Jeffrey Dahmer wird gefasst. Das löst eine extensive Berichterstattung in den USA aus, in der genüsslich alle Details seiner kannibalistischen Taten ausgebreitet werden. Bret Easton Ellis' Skandalroman American Psycho erscheint.
Es gibt eine Idee, Patrick Bateman. Einen abstrakten Entwurf, aber kein wahres Ich. Nur eine Erscheinung, etwas Schemenhaftes. Und obwohl ich in der Lage bin, mein kaltes Starren zu verbergen und du mir die Hand schütteln kannst und dabei Fleisch spürst, das dein Fleisch umschließt und vielleicht sogar das Gefühl hast, unser Lebensstil sei vergleichbar, ich bin einfach nicht da.
Mit seiner provokant exzessiven pornografischen Gewalt verstört American Psycho. Der Ich-Erzähler Patrick Bateman verkörpert den innerlich leeren, gelangweilten, äußerlich makellosen Mörder. Vollendet wird 1991 die Vorstellung des Serienkillers als eines gewissenlosen, kultivierten, verführerischen und nahezu unbesiegbaren weißen Mannes dann durch die Verfilmung von Thomas Harris' Roman »Das schweigende Lämmer«. Seither ist die männliche Hauptfigur Hannibal Lecter die Überfigur des Serienkillers.
Einmal hat mich ein Volkszähler zu quantifizieren versucht. Ich habe seine Leber mit Fava-Bohnen und einem großen Amarone verspeist.
Hannibal Lecter, I don't think, is supposed to be a realistic serial killer.
Hannibal Lecter sollte kein realistischer Serienmörder sein,
sagt die irische Schriftstellerin Catherine Ryan Howard.
He's a gothic monster. He is the star of a horror story.
Er ist ein Monster aus dem Schauerroman, der Star einer Gruselgeschichte. Aber wenn wir diese Bücher lesen, die Filme sehen, denken wir nicht daran. Wir denken, so ist ein Serienkiller. Und das fließt dann in jede mediale Darstellung ein.
Ich glaube, da gab es so ein bisschen eine Überfrachtung, gerade weil ganz oft die Identifizierbarkeit gefehlt hat.
Rumi Hausmann, Autorin. Sie erlebte, dass in den 2010er Jahren die Faszination für Serienmörder in Kriminalerzählungen wieder nachließ.
Wir sind dann in der Fiktion, aber auch in den Filmen, in der ganzen Aufarbeitung so ein bisschen kleiner geworden. Wir haben uns mehr darauf konzentriert, was vielleicht Missetaten, Verbrechen in einem engsten Kreis ist.
Doch genau das verändert sich nun abermals. Seit 2020 gibt es wieder mehr Serienkiller-Erzählungen. Autorinnen und Autoren entdecken die Figur gegenwärtig noch einmal neu.
Der Serienmörder ist das Medium der Diskurse, die ihn konstituieren, indem sie sich gegenseitig anregen, bestätigen, kreuzen und überlagern.
Aus Joachim Linder, der Serienkiller als Kunstproduzent.
When men were writing about serial killers, they were very outsized monsters.
Als Männer über Serienkiller geschrieben haben, waren sie diese übergroßen Monster. Dann haben Frauen angefangen, das Genre zu dominieren. Und auf einmal waren sie der Nachbar, der Mann, der neben einem im Bett liegt, jemand, den man kennt. Sie wurden immer gewöhnlicher.
And so they've gotten more and more ordinary.
Diese Gewöhnlichkeit zeigt sich in Catherine Ryan Howards Buch »The Nothing Man«. Die Anlage ist raffiniert. Ein bislang nicht gefasster Serienkiller liest ein True-Crime-Buch über seine Taten und die Ermittlungen. Geschrieben hat es eines seiner Opfer, Eve Black. Ihre Eltern und ihre Schwester wurden von ihm ermordet. Sie hat überlebt. Der Täter an sich ist langweilig. Ein pensionierter Polizist, der als Wachmann in einem Supermarkt arbeitet.
The point of The Nothing Man is that these guys are losers.
Der Kern von The Nothing Man ist, diese Killer sind armselig.
Like the only notable thing they've ever done is take innocent lives.
Das Einzige, was sie jemals gemacht haben, ist, unschuldiges Leben zu beenden.
Tatsächlich ist das einzig Bemerkenswerte an ihnen, was sie der Welt genommen haben, ihre Opfer. Es sind deren Namen, die wir kennen sollten.
Fiction does a bad job with serial killers of making them incredibly interesting and glamorous.
Fiktionale Erzählungen stellen Serienmörder in einem falschen Licht dar, indem sie sie unglaublich interessant und faszinierend machen.
Meint auch die Schriftstellerin Ivy Pocoda.
So in order to really capture the essence of a serial killer in fiction, I think
um das Wesen der Serienkiller in der Fiktion einzufangen, ist es meines Erachtens der beste Weg, ihn aus der Geschichte herauszunehmen und dann zu gucken, welche Auswirkungen er auf eine Gemeinschaft hat.
In Pocodas Roman »Diese Frauen« steht daher nicht der Serienmörder im Mittelpunkt, der über Jahre hinweg mindestens 13 Frauen in der Nähe der Western Avenue in Los Angeles ermordet hat, sondern diese Frauen, die reizten, lockten und starben. Diese Frauen, die er liebte und hasste und zerstörte. Diese Frauen, deren Leben indirekt oder direkt von seinen Taten betroffen sind.
So I try to center the victim and tell the victim's story.
Ich versuche, das Opfer in den Mittelpunkt zu stellen und seine Geschichte zu erzählen.
And through that we can really see the impact of the serial killer's actions.
Dadurch erkennen wir die Auswirkungen der Taten eines Serienmörders, anstatt nur zu erfahren, was er beispielsweise am Dienstagabend macht, wenn er wieder auf Mordtour geht und seine kleine Serienmördertasche packt.
On, like, Tuesday night when he's going out to kill again, like packing up his little serial killer bag.
Denn es geht immer weiter. Für sie und die übrigen Mütter, die ihre Kinder verloren haben.
Wir haben eine Verantwortung, die Stimmen von Opfern einzubringen. Ich habe viel zu früh damit angefangen, Krimis zu lesen. Ich weiß noch, dass hauptsächlich die Frau Opfer war, tot am Ende der ersten Seite. Dann kamen die Männer und wir haben nichts über sie erfahren. Sie gab es nur als Opfer.
Ich war das Mädchen, das den Nothing Man überlebte. Jetzt bin ich die Frau, die ihn fassen wird.
Die Kritik an der Darstellung von Frauen vor allem als Opfer von Gewalt ist einer der wichtigsten kriminalliterarischen Diskurse der vergangenen Jahre. In Serienkillererzählungen waren sie lange vor allem Objekte. Zerstückelt, vergewaltigt, ermordet.
The victim is a person. It's someone who's dead.
Das Opfer ist eine Person. Sobald jemand stirbt, hat das Folgen für andere Menschen.
Pocoda fragt in ihrem Roman »Diese Frauen«, wie wirkt sich die Ermordung einer jungen Frau aus auf ihre Mutter, auf das Mädchen, auf das sie aufgepasst hat? Wie lebt man weiter, wenn man einen Angriff überlebt hat? Und wie lebt eine Frau mit dem Wissen, dass ihr Mann ein Serienmörder ist?
Ich sage Ihnen eines und wagen Sie nicht, mir zu widersprechen. Sie haben es gewusst. Und ich habe den ganzen Scheißweg auf mich genommen, um Ihnen das zu sagen. Sie haben es gewusst.
Catherine Ryan Howard und stärker noch Ivy Pocoda akzentuieren mit ihren Romanen eine bisher vernachlässigte Perspektive in Serienkillererzählungen. Die der Ehefrauen und Töchter der Täter, die bis zu ihrer Verhaftung mit ihnen zusammenleben. Bei beiden war der Ausgangspunkt dieser Überlegungen Anne Rules True Crime Buch The Stranger Beside Me über den Serienmörder und Sexualstraftäter Ted Bundy, der Mitte der 1970er Jahre mindestens 30 Frauen ermordet hat. Darin fand Ivy Pocoda den Hinweis, dass Ted Bundys damalige Partnerin bei der Polizei anrief, weil ihr Freund auf deren Beschreibung passte.
And they tell her not to worry about it, because it's not him. And I was fascinated by that. I just thought,
das hat mich fasziniert. Du hast den Verdacht, dass der Mann, mit dem du zusammenlebst, ein Serienkiller ist. Du rufst bei der Polizei an. Und dann sagt dir ein Fremder am anderen Ende der Leitung, machen Sie sich keine Sorgen.
Where do you fall in the self-knowledge and denial?
Vertraust du dann deiner eigenen Ahnung oder verleugnest du sie? Es ist für uns schwierig, einer Ehefrau zu glauben, wenn sie sagt, dass sie nicht wusste, dass sie Jahrzehnte mit einem Serienmörder gelebt hat. Wie ist das möglich? Das hat mich wirklich interessiert. Ist es möglich, es nicht zu wissen?
You know, there must have been one or two little things.
Ich glaube, es gab bestimmt ein, zwei Kleinigkeiten, die in ihr den Verdacht geweckt haben. Aber sie haben eine gemeinsame Tochter. Soll sie nun schweigen oder ihrer Tochter offenbaren, wer ihr Vater wirklich ist?
Anders als Hannibal Lecter und Co., die sich ihre Realität durch ihre Morde gewissermaßen selbst geschaffen haben und durch ihren Reichtum schaffen konnten, sind die Täter bei Pocoda und Howard in einem konkreten, auch familiären Kontext verortet. Dieser psychologische Aspekt hat auch Romy Hausmann inspiriert. Sie hatte die Autobiografie der Tochter eines Serienkillers gelesen.
Genau das hat mich daran so fasziniert, dass sie einfach so ein Vorzeigemensch war. Und gleichzeitig hat er einfach Menschen ganz grausam und bestialisch getötet. Und keiner hat's gemerkt.
In ihrem Thriller Perfect Days wird der Vater der Hauptfigur und Erzählerin verhaftet.
Ein Zufall, ich weiß, Papa. Du bist kein Mörder.
Er wird verdächtigt, seit 14 Jahren mindestens 10 Mädchen in Berlin ermordet zu haben.
Du kennst mich so gut, Papa. Und ich kenne dich. Deswegen ist das jedes Mal wieder ein Schock. Da hilft auch kein verpixeltes Fotogesicht. Sie schreiben über dich. Sie sind sich ihrer Sache so sicher.
Sie weiß nichts von den Taten ihres Vaters und beginnt zu ermitteln. Familiengeschichte trifft auf Serienkillergeschichte. Immer mehr Romane verlagern die Perspektive weg vom Serienkiller. In Das Gästezimmer von Clémence Michalon erzählen die Opfer und die Tochter eines Serienmörders. In Hervé Le Corse, Dunkler als die Nacht, überstrahlt die Perspektive einer Frau, die männliche Gewalt erfährt, die des armseligen Serienkillers. In Jessica Knowles Bright Young Women erzählt die Überlebende eines Angriffs eines Serientäters. Damit wird der Serienmörder nicht aus der Erzählung getilgt, aber seine Austauschbarkeit wird akzentuiert und er wird aus dem Zentrum gedrängt.
Serial Killer wurden als Romanstoff in den USA in dem Moment interessant, als die gute alte Gattung der Verbrechensreportage, auch True Crime genannt, endlich kommerziell interessant zu werden versprach. Reduziert auf die schrillen und sensationellen Details. Das kannibalistische Süppchen in der Tupperdose, Menschenteile Münchens Maß in der Tiefkühltruhe.
Aus Thomas Wörthje, frivole Spielereien mit Blut. True Crime ist für Ivy Pukoda, Catherine Ryan Howard und Romy Hausmann eine Inspirationsquelle.
I think it's sort of symbiotic.
Es ist gewissermaßen symbiotisch. Das Interesse für True Crime gibt Autorinnen Ideen für Bücher über Serienkiller. Und dann ist es das, was Menschen lesen wollen. Es war schon immer so ein Zusammenspiel zwischen ihnen. Momentan aber hat True Crime einen größeren Einfluss als jemals zuvor.
Der Einfluss zeigt sich auch stilistisch. Lange Zeit dominierte die Perspektive des Täters. Ich-Erzählungen in der Fiktion, distanzloses Hineinversetzen in die Psyche und Wahrnehmung des Täters in True Crime. Das aber verändert sich. Podcasts und Streaming-Serien präsentieren und ordnen das Material, konstruieren Sinn und Zusammenhänge und verbreiten forensisch geprägtes Laienvokabular und Wissen.
But of course, true crime books.
Aber natürlich können uns True-Crime-Bücher nicht diese schönen Auflösungen bieten. Es gibt also möglicherweise mehr Trost in der Fiktion.
In der Fiktion sind andere Lösungen möglich, andere Perspektiven, auf Opfer, auf die Familie des Täters. Durch die multiperspektivische Erzählweise kann die Fiktion Leerstellen füllen, überhaupt eine Aufklärung bieten.
Und dazu kommt noch eben, dass dieses Serielle im Morden oder in Mordfällen eine ganz interessante Erzählform entwickelt. Nicht in verschiedenen Romanen, sondern innerhalb eines Romans, wo die Strukturen sich immer wieder wiederholen, wo die Fragmente wiederholbar sind und so weiter und so fort. Der Serienmord als Basis für ein serielles Erzählen eigentlich.
Es klingt banal, aber das Serielle ist ein Faktor für den Erfolg des Erzählmodells Serienkiller. In der Thriller-Trilogie der Österreicherin Ursula Posnanski um die Polizistin Fina Planck ist es ein zentraler Aspekt.
Es gibt in der Reihe eine Figur, die von meiner Hauptermittlerin der Kuckuck genannt wird, weil diese Person ihre eigenen Taten in Mordserien anderer Täter versteckt, wie ein Kuckuck Eier in fremde Nester legt. Eben in der Hoffnung, dass man sich denkt, diese Tat gehört zu den anderen dazu. Das ist so die Grundidee gewesen.
Ein Serienmörder, der seine Morde in anderen Serien versteckt und dadurch einen Spannungsbogen über drei Teile hält. Eine Serie in einer Serie. Auch für den Journalisten und Autor Benjamin Kors ist das Serielle der Taten entscheidend. Deshalb steht in seiner Krimireihe die Sonderermittlungsgruppe 4 der Kriminalpolizei im Mittelpunkt. Sie befasst sich ausschließlich mit Serienmördern.
Ich habe bei dem Konzept des Serientäters Facetten, die es mir leicht machen, Spannung aufrechtzuerhalten, Spannung immer wieder reinzubringen. Ich kann nach links und rechts abbiegen, ich kann private Dinge erzählen des Teams, ich kann eine Landschaft beschreiben, ich kann Tage, Wetter, was auch immer beschreiben, aber im Hintergrund weiß ich als Leser, er oder sie, wie auch immer, kommt wieder.
Sowohl Posnanski als auch Kors nutzen Motive und Elemente des populären Serienkiller-Diskurses, gespeist aus Jahrzehnten von True Crime, Romanen und Serien. Ihre Täter inszenieren beispielsweise ihre Tatorte sorgfältig. In ihnen steckt ein Hinweis auf ihre Identität. Auch hat der Hauptverdächtige in Kors Aschesommer Züge von Hannibal Lecter.
Also wenn man bei Hannibal Lecter bleiben will, der hat den absoluten Reiz, weil zwei Sachen zusammenkommen. Einmal diese Überlegenheit, die er ausstrahlt, und gleichzeitig dieses Zusammenspiel mit der Ermittlerin auf der anderen Seite der Glasscheibe.
Die Psychologin wartete noch einen Moment, aber er würde nicht weiter mit ihr sprechen. Das wusste sie. Reglos und begleitet von Monks unzuverlässigem Genie, blickte er durch das Sicherheitsfenster nach draußen.
Doch es gibt klare Unterschiede zu den Vorbildern der 1990er Jahre.
Die Zeit, wo in Thrillern immer auf ungewöhnlichere und originellere und noch nie dagewesene Art gemordet werden musste, ist vorbei.
Deshalb stellen Posnanski und andere Autorinnen die grausamen Details der Morde nicht heraus. Ein weiterer Unterschied ist:
Ich habe immer versucht, keine Täterpersonen zu schreiben, die das aufgrund einer schweren psychischen Störung tun. Also Hannibal Lecter oder auch diese Thomas Harris Mörder haben ja meistens einfach, da ist das Motiv hauptsächlich in ihnen selbst verborgen. Das wollte ich vermeiden.
Mir ist es schon wichtig, dass ich am Ende einer Serie verstanden habe, warum er es getan hat. Es muss, glaube ich, ein Grundthema geben, das hinter diesen Verbrechen liegt. Etwas Grundsätzliches.
Auf diese Weise wird die Faszination für das Böse, verkörpert durch den Serienmörder, zwar bedient, aber er ist nicht mehr das nahezu unantastbare, größenwahnsinnige Genie, das sinn- und grundlose Morde begeht. Er hat ein Motiv wie andere Mörder auch.
Strafverfolgung wird zu einem Wettbewerb zwischen Mörder und Fahnder, in dem jeder neue Mord als Rückschlag für die Polizei gewertet wird, die sich aber mit der Festnahme des Widerparts als siegreiche Ordnungsinstanz in Szene setzt. Die Geschichte der Repräsentation des Serienmords ist damit auch Geschichte der Repräsentation der Polizei.
Aus Joachim Linder, Feinde im Inneren.
Und bald werden die Detectives, die an dem Fall arbeiten, ihren Feind nach ihrem Bilde geschaffen haben. Ihn zu jemandem gemacht haben, der ihnen ebenbürtig ist. Ein Genie. Denn wie könnte er sich sonst ihrem Zugriff entziehen?
Stellt zynisch die Polizistin in Ivy Pocodas diese Frauen fest. Nicht nur die Darstellung von Serienkillern ändert sich, auch die Darstellung der Polizei. Längst weiß man, dass sie bei bestimmten Bevölkerungsgruppen nicht genau hinsieht.
Vielleicht sind sie absichtlich blind. Oder es liegt an den Frauen, die getötet wurden. Die Art von Frauen, deren Tod bedeutungslos erscheint.
Prostituierte, Angehörige von Minderheiten. In diese Frauen will die Polizei lange nicht zugeben, dass es überhaupt einen Serienmörder gibt. In S.A. Cosbys Der letzte Wolf wird ein Serienmörder von der Polizei zunächst nicht bemerkt, weil die Südstaaten-Cops nicht nach seinen Opfern suchen. Vermisste schwarze Kinder und Jugendliche.
I mean, I think that's something that's happening in the world, especially like since the pandemic.
Bei allem, was in der Welt seit der Pandemie passiert ist, erodiert das Vertrauen in die Medien und auch unser Respekt. Unser Vertrauen in Autoritäten wie die Polizei ist zurückgegangen.
And, you know, like police forces has also diminished.
Deshalb wird in gegenwärtigen Serienkiller-Erzählungen die Rolle der Polizei kritisch hinterfragt. Doch bestätigen sie fast alle letztlich die Autorität als Ordnungsinstanz. Bei allen Fehlern, allem Nicht-Sehen-Wollen gibt es einzelne Polizistinnen und Polizisten, die am Ende den Killer überführen. Sie sind Außenseiterinnen innerhalb der Institution, verkörpern aber die Hoffnung auf Recht und Ordnung. Eine Latina-Cop bei Ivy Pukoda, ein schwarzer Sheriff bei S.A. Cosby. Sie lösen den Fall, weil sie genau hinschauen. Bei Posnanski und Kors können es einzelne Polizistinnen mit den Killern aufnehmen. Serienmord fast als literarisches Spiel. Haben sie den Täter überführt, endet die Erzählung. Mit den oftmals langwierigen Gerichtsverfahren befassen sich Serienkiller-Romane nicht mehr. Der Serienkiller war schon immer eine Projektionsfläche für die Ängste der Gegenwart. Und die haben sich seit den 1990er Jahren verändert.
We've survived a pandemic.
Wir haben eine Pandemie überlebt. Und über die gegenwärtigen Ereignisse in den USA wollen wir gar nicht reden.
We won't even mention what's going on in North America. And it's like we don't need a Hannibal Lecter to scare us.
Klar ist, wir brauchen keinen Hannibal Lecter mehr, um uns Angst einzujagen.
Gerade in unsicheren Zeiten gibt es eine Sehnsucht nach Vertrautem. Und in der Kriminalliteratur verkörpert der Serienkiller das vertraute Böse. Zugleich spiegeln sich aber in den neuen Serienkiller-Figuren gesellschaftliche und kriminalliterarische Entwicklungen wider. Ein Reflektieren über das Erzählen von Gewalt, mehr Opferperspektiven, mehr Psychologie und letztlich auch eine Abkehr von der Glorifizierung des Täters.
Der Serienkiller steht nicht mehr im Vordergrund.
The serial killer is not in the foreground and they're all ordinary men.
Und es sind nur ganz gewöhnliche Männer.
Weniger blutiges Spektakel, mehr Gesellschaftskritik. Die Rückkehr des Serienkillers von Sonja Hartl. Es sprachen Katja Hensel, Oskar Hoppe, Judith Engel und Barbara Becker. Regie Giuseppe Majo. Ton Christiane Neumann. Redaktion Carsten Huck. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.